haben das gerade gesungen, dass der Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und was dann schon irgendwie in der Mitte steht, ist halt, dass der Jesus selber in der Mitte steht. Dass es auf den Herrn Jesus selber ankommt, auf sein Reden, auf sein Wirken, auf seine Person. Und ich denke, vielleicht geht das dir auch manchmal, dass das manchmal verrutscht, dass deine eigene Situation vielleicht manchmal auch im Mittelpunkt steht und im Mittelpunkt rutscht. Ich habe vor einem halben Jahr ungefähr mal angefangen, ein Kapitel aus dem 2. Korintherbrief mit euch zu betrachten und bin selber dann irgendwie über die nächsten Verse, habe ich mich lange mit beschäftigt und bin am Anfang gar nicht damit zur Ruhe gekommen. Aber ich habe neben der normalen Beschäftigung mit Gottes Wort immer wieder diese Kapitel aufgeschlagen und ich bin dankbar dafür, wie Gottes Wort sich so in der Stille für mich aufgeschlüsselt und aufgeschlossen hat und ich gemerkt hat, wie mannigfach in Kapiteln, wo man im ersten Moment nur dieses Thema, was angesprochen ist, im Fokus hat, wie Gott da Dinge entfaltet und aufschlüsselt und aufzeigt. Ich möchte die ersten Verse von dem, was ich schon gelesen hatte, mal aus 2. Korinther 8 nochmal vor uns stellen. Und es soll eigentlich um Kapitel 8 und 9 gehen. Und würde ich ganz herzlich einladen, einfach mal mit hineinzugehen und dich mit hineinnehmen zu lassen in das Wirken Gottes und auf die Art und Weise des Wirken Gottes, weil es geht um seine Gemeinde. Und du und ich, wir sind Teil seiner Gemeinde, wir sind erkauft. Und es kommt darauf an, dass Christus das Haupt ist von seiner Gemeinde und dass der Jesus derjenige ist, der führen, der leiten kann und auch das Sagen hat. Und was dann zustande kommt und was dann möglich ist, auch an Gemeinschaft untereinander, das ist für mich fast unvorstellbar gewesen, was wir hier in diesen Versen lesen, welche Gemeinschaft möglich ist, sowohl mit Gott wie auch untereinander, durch das Wirken Gottes und seines Geistes und seiner Diener. Lesen wir erstmal die ersten 6 Verse aus Kapitel 8, 2. Korintherbrief. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung, in Bedrängnis, in dem Überschwang ihrer Freude und in ihrer tiefer Armut als überreich erwiesen habe in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit viel Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie es früher angefangen hat. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund. Und Gnade, ich habe bestimmt schon ein paar Worte dazu verloren, das ist ein halbes Jahr her, ich habe nicht auf alles einzelne Zugriff, aber ich habe bestimmt etwas dazu gesagt, zu dieser Gnade Gottes, dieses Zugewendetsein aus Liebe freiwillig, dass da jemand freiwillig sich zuwendet, Menschen, die der Hilfe und der Gnade bedürfen. Und Gott hat sich uns Menschen zugeneigt. Und er tut etwas von der Gnade Gottes kund, die in Mazedonien sichtbar geworden ist. Und ich musste nochmal innehalten beim drüber nachdenken und ich bin jetzt kein guter Geograf und ich bin auch nicht gut in Geschichte, dass ich die Zahlen so hundertprozentig aufeinander bekomme. Aber es ist ungefähr 8 Jahre her, dass der Apostel Paulus unterwegs war auf seiner zweiten Missionsreise durch Asien, dass ihm die Wege versperrt worden sind. dass er nicht weiter nach da oder dort ziehen konnte, bis Gott ihm dann in einem Gesicht erschien. Und da war ein mazedonischer Mann, der rief, komm herüber zu uns. Dass dieser Hilfeschrei Gottes oder dieser Hilfeschrei dieses mazedonischen Mannes dem Apostel Paulus von Gott in einem Traum offenbart worden ist. Was muss da für ein Bedürfnis gewesen sein in Mazedonien um Hilfe, um ein Bewusstsein vielleicht auch ihren Verlorenseins und vielleicht auch ein Bewusstsein der Sinnlosigkeit ihres Lebens ohne Gott auf dieser Erde. Und Gott hat sich im Prinzip ungefähr 8 Jahre, bevor wir das jetzt hier lesen, hat er sich gekümmert und hat sozusagen den Apostel Paulus in diese Not, in dieses Bedürfnis dieser Mazedonier rübergeschickt von Asien nach dem heutigen Griechenland. Und wenn ich mir so dieses Kapitel anschaue, geht eigentlich dieses Kapitel ja um ganz Griechenland. Der Apostel Paulus ist dort angekommen. Er hat das Evangelium, diese frohe Botschaft von dem Herrn Jesus in Mazedonien verkündigt. Es sind Menschen zum lebendigen Glauben gekommen. Und jetzt haben wir in Mazedonien eine Gemeinde Gottes. Oder wir haben mehrere Gemeinden Gottes. Es ist ja sozusagen, wir finden das gleich hier, es ist Mazedonien, ist ja so eine Provinz unter römischer Verwaltung und Teil sozusagen Griechenlands. Die andere Verwaltungsprovinz von Griechenland ist Achaia. Wir lesen in diesen beiden Kapiteln 8 und 9 auch davon. Korinth gehört mit zu Achaia, zu dieser anderen Verwaltungsprovinz. Also 8 Jahre vorher ist diese Nachricht, das Evangelium Gottes dort angekommen. Und da haben Menschen sozusagen den Herrn Jesus angenommen, haben ihn Herr sein lassen in ihrem Leben. Wenn wir Kapitel 9 hinzulesen, ich lese einfach mal die ersten Verse davon. Denn was den Dienst für die Heiligen betrifft, so ist es überflüssig für mich, euch zu schreiben. Und trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, die ganzen beiden Kapitel schreiben davon. Aber der Apostel Paulus sagt, es ist überflüssig, euch zu schreiben, denn ich kenne eure Bereitwilligkeit, die ich zu euren Gunsten den Mazedoniern gegenüber rühme, dass Achaia seit vorigem Jahr bereit ist und euer Eifer hat die Mehrzahl angereizt. Also von den Korinthern ist in Mazedonien was angekommen von dieser Nachricht, dass die Korinther bereit waren, Gaben zusammenzulegen für die Heiligen in Jerusalem, weil da eine tiefe Armut war, weil da eine tiefe Bedürftigkeit war. Und die Korinther hatten angefangen, mit Ehrgeiz, mit Eifer zusammenzulegen, um die Bedürfnisse der Heiligen in Jerusalem zu stillen. Und ich habe mich gefragt, wo kommt dieser Eifer her? Weil dieser Gott, der sich gekümmert hat, dieser Gott, der dieses Ruf und dieses Schreien gehört hat und den Apostel Paulus hingeschickt hat und die frohe Botschaft gebracht hat, diese frohe Botschaft ist lebendig in den Herzen der Mazedonier. Und das, was sie hören von dem anderen Ende von Griechenland, von den Korinthern, reizt sie umso mehr an. Und ich war für mich selber nochmal verwundert, wie lebendig das ist. Und wie aktuell das ist, dass ohne irgendwelche Verbindungsmittel, die wir heute haben, weder die Verkehrsmittel, die Schiffe, die waren ganz viel mühseliger unterwegs. Eisenbahn gab es nicht, es gab kein Telefon, kein Internet. Und trotzdem war eine lebendige Verbindung da zwischen den Gemeinden und den Herzen der Geschwister. Und wenn ich so weit noch zurückgehe, circa 20, maximal 25 Jahre zurückgehe nach Jerusalem zu dieser ersten Gemeinde, wo gerade überhaupt irgendwie erst durch die Predigt des Petrus Gemeinde entstanden ist, wo es in die Herzen der Geschwister drang und sie gläubig wurden an den Herrn Jesus, dass das etwas losgetreten hat in ihrem Herzen und ihrem Leben, dass sie hingegangen sind, ihre Güter und ihre Habe verkauft haben und freiwillig hingegeben haben für die Armen und die Bedürftigen. Und dann merke ich, dass das wie ein Leib ist. Und ich habe gedacht, vieles davon, was ein Leib und diese Verbindung zum Herrn Jesus ausmacht, bin ich so froh, gerade die letzten Jahre, dass das zunimmt, dass ich erkenne, dass eine Wärme da ist. Ich habe gedacht, als Erste, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, ich hoffe, du kannst mit mir gehen. Ich gucke, wo ist Leben da? Weißt du, ich war Papa und ich bin manchmal morgens früh oder abends noch mal ins Kinderzimmer gegangen. Es ist so ruhig. Und ich bin dann froh gewesen, wenn ich gesehen habe, dass die Bettdecke sich hebt und wieder senkt. Ich merke, das Kind atmet, es ist Leben da. Oder wenn du das Kind anfängst fest und die Wärme da ist, du merkst, es ist Leben da. Und ich dachte so, dass es zugenommen hat in unserer Mitte, dass wenn wir uns begrüßen, wenn wir im Gespräch sind, dass wir merken auch, dass die Pausen zu kurz sind, dass eine Liebe da ist, dass eine Wärme da ist, dass man merkt, wie ihr euch begrüßt, wie ihr verbunden seid miteinander. Das freut mich, dass Leben da ist, weil Wärme da ist. Aber es ist auch, wenn Leben da ist und wenn Wärme da ist, ist hier noch was da ist. Es ist ein Eifer da. Und wir finden dieses Wort Eifer immer wieder in diesen Kapiteln. Und für mich ist Eifer ein Ausdruck davon, dass ein Antrieb da ist. Und wo kommt dieser Antrieb her? Und dieser Antrieb der Mazedonier war, dass sie ihr Leben zuerst ihrem Herrn hingegeben haben. Im Fokus ihres Eifers stand der Herr Jesus. Und nicht irgendwie irgendwas anderes. Im Fokus des Eifers stand der Jesus. Das, was sie hingegeben haben an ihrem kompletten Leben, aber auch an ihren Gaben aus ihrer Armut, im Zentrum des Eifers stand der Jesus. Und Eifer hat auch was damit zu tun, dass etwas geschieht und dass was schnell geschieht. Dass man nicht denkt, ach, ich kann ja mal und ich werde mal überlegen. Eifer hat was damit zu tun, dass was schnell geschieht. Und es kommt auch etwas hier zum Tragen, sowohl von den Dingen, die hier in Mazedonien geschehen, aber auch es kommt etwas zu tragen. Ich glaube, da müssen wir viel mehr einen Blick oder einen Fokus drauf legen. Es kommt etwas zum Tragen, wie der Apostel Paulus hier schreibt zu den Korinthern, dass der Apostel Paulus eine unheimlich große Zuversicht und ein Zutrauen hat in die Korinther hinein, dass das, was Gott möchte, von ihnen auch umgesetzt wird. Also er kommt nicht von oben und drückt und macht. Er hat ein Zutrauen und zieht. Und er weiß, Gottes Wort kommt zu seinem Ziel mit den Korinthern. Er hat einen großen Zutrauen in die Herzen der Korinther hinein. Ich glaube, das muss bei mir wachsen, dieses Zutrauen auch in dich. Und vielleicht muss es auch bei dir wachsen, das Zutrauen in die Geschwister hinein. Dass Gott zu seinem Ziel kommt. Das Zutrauen ist nicht in den Menschen. Das ist den Zutrauen in den Gott, der herausgerissen hat und einen nicht loslässt und zu seinem Ziel mit jedem von uns kommen möchte. Mich haben diese Gedanken froh gemacht und die gehen so durch diese beiden Kapitel durch, dass eigentlich dieses Anliegen, was bei uns oft so schnell im Vordergrund steht, erstmal in den Hintergrund gerät. Und wie das Wirken des Herrn Jesus ist, dass er aus Liebe und aus Gnade, das Gott hingegeben hat und Gnadengaben gegeben hat. Die erste Gnadengabe ist Leben aus Gott. Dass er Möglichkeiten gegeben hat, dir anvertraut, die wir weitergeben oder wirksam werden lassen, ist das Nächste. Und das Nächste ist, dass die Geschwister aus Mazedonien aus eigenem Antrieb dann wirksam worden. Es muss was zusammenkommen. Es muss das Wirken Gottes zustande kommen. Und Gottes Wirken ist Liebe. Und Gott sucht immer eine Freiwilligkeit. Und Gott möchte immer deinen eigenen Antrieb. Und er möchte immer das auch anspornen, dass du selber aus dir, aus deinem Herzen heraus tätig wirst, aus eigenem Antrieb, aus Liebe zu dem, der dich erkauft und errettet hat. Und das ist so packe ich für mich, so aufgerollt wie so eine Buchrolle sichtbar in diesen Versen. Gott, das Wirken der Liebe. 8 Jahre lag zurück und jetzt ist dieser Antrieb da bei den Mazedonen. Aus Liebe alles diesem Herrn, der errettet hat, der erkauft hat, zurückzugeben. Wie lange bleiben bei dir Dinge frisch? Wie viele Dinge im Leben sind nach 8 Jahren abgelaufen? Ungenießbar. Hier ist was frisch und lebendig und ist gewachsen. Und das hat was mit einem nicht sozusagen konservierten Sache zu tun, sondern wie ein Leben wächst, wie ein Baum oder eine Pflanze wächst, hat das was mit Wachstum zu tun, dass etwas reingepflanzt worden ist und was sich entwickelt und wächst. Und wir merken in diesem Lesen dieser Verse, dass Wachstum einfach auch was mit einer Verbindung auch der Geschwister oder auch der Gemeinden untereinander zu tun hat, weil die Gemeinde Christi ein Leib ist. Und dass das, was an Ansporn aus Korinth bei den Mazedoniern angekommen ist, schlägt jetzt zurück nach Korinth, um sozusagen das neu anzufachen, was begonnen hat. Und so bedürfen wir gegenseitig. Wenn der eine heute redet, wie ich vielleicht heute rede, bedarf ich morgen deines Redens und deiner Fürsorge und deines Anfachens. Wir bedürfen einander. Das ist so, ich kann das nicht in meinem Herzen konservieren. Und wir merken, dass es etwas damit zu tun hat und wir finden so diese Beispiele davon angedeutet in den Versen, ich sage jetzt mal 3 bis 15, wo über Geben und Gabe drauf zurückgekommen wird auf die Zeit des Volkes Israels und wo es darum geht um das Manna. Manna wurde von Gott jeden Tag neu gegeben. Und der viel sammelte, hatte keinen Überfluss. Der den Manna sammelte, konnte nicht für morgen sammeln. Es sei denn für den Sabbat, weil es da kein Manna gab. Und bei den Geschwistern 20 oder 25 Jahre vor, ja, und die meisten können so weit zurückdenken, man sagt vielleicht eine Generation zurück, die meisten von uns haben vielleicht 1, 2, 3 Generationen, wenn man das so rechnet, schon erlebt. Auch die Geschwister in Jerusalem, die hätten, glaube ich, Mangel gehabt, hätten sie ihren Überfluss angespart. Sie haben ihn hingegeben und jetzt dient der Überfluss anderer ihrem Mangel. So wirkt Gott in seinem Leib und so wirkt Gott in seiner Gemeinde auch heute noch. Dass Gott lebendige Glieder hat an dem Leib und dass Gott Verbindungen haben möchte von diesen lebendigen Gliedern. Und die sind in dem Leib, wie es im Epheserbrief, verbunden durch Gelenke des Dienstes. Wo bist du eingebunden, auch mit anderen? Wo auch Reibung entsteht? Wo bist ein anderes Glied, wo du weißt, du bist eingebunden? Und du dein Leben und das, was Gott dir an Gaben, an Möglichkeiten anvertraut hat, wird wirksam in diesem Eingebundensein, in dieser Gemeinschaft im Miteinander. Es gibt kein Einzelgängertum, auch in einem Leib nicht. Sonst hat man eine Ersatzteilsammlung von Gliedern und Knochen, die nicht in der Möglichkeit sind, sich zu erwerben, irgendeine Tätigkeit aufzunehmen. Ich finde, es wird so lebendig, wie Gott das hier gewirkt hat. Und Gott nutzt das und möchte das nutzen, weiter das auch anzureizen in Korinth. Wenn man das erstmal so kurz stehen lässt und nochmal einen Blick weitergeht, wenn wir jetzt 2 Kapitel aus dem Korintherbrief nehmen und wenn wir überhaupt die Korintherbriefe komplett nehmen, dann merken wir, boah, was finden wir alles in Korinth? Keine Rede hiervon. Hier geht es um den Leib und die Wirksamkeit des Gottesgeistes. In dem Leib ist keines dieser Probleme angesprochen. Wenn wir das Kapitel davor und danach lesen, dann lesen wir im Kapitel davor, wo der Apostel Paulus sein Herz offenbart, um den Korinthern, die sozusagen gegen ihn aufgestellt haben, die den Apostel Paulus und seinen Dienst und sein Wirken ablehnen, zu zeigen, guck, so ist es in meinem Herzen, so ist es in meiner Liebe für euch bestellt. Und im Kapitel danach zeigt ein Stück weit, und ich sage das einfach nur so, wie ich es empfinde, aus, dass sein Wirken auch eine apostolische Autorität hat zwischen der Liebe und dem Blick in das Herz und der Autorität des Wirkens Gottes. Und hier ist ein Einschnitt, wo es um die Gaben geht und wo angereizt werden die Korinther zu sagen, bring dich ein in das, was Gott für dich bereitet hat, was Gott dir anvertraut hat, bring dich ein. Und hier werden Worte gefunden für die Korinther, und dann lese ich nochmal ab Vers 7 im 8. Kapitel, wo Gott einfach aufzählt, was alles vorhanden ist. Welche Worte kann heute Gott für dich, vielleicht auch für mich, aufzählen, was vorhanden ist von der Wirksamkeit Gottes? Welchen Reichtum kann Gott heute dir aufzeigen, was er dir doch alles schon anvertraut und gegeben hat? Und kann dich ermutigen, auch weiterzumachen, weil du es hast, weil Gott es schon zur Verfügung gestellt hat. Und wie leicht kann Gott auch dein eigenes Herz anfachen, Willensentschlüsse zu fassen, im eigenen Antrieb weiter aus Liebe deinem Herrn zu folgen, hinterher zu sein. Ich lese einfach diese paar Verse uns vor. Vers 7. Aber so wie ihr in allem überreich seid, auch du im Glauben, festzuhalten an dem, was Gott dir umsonst dargereicht hat, und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so sollt ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Also vieles in diesen Kapiteln, und ich habe mir die ein oder andere Predigt auch dazu angehört, die lässt mich abschrecken, weil ich dann merke irgendwie, und gerade wenn es um Geld geht, ich habe oft selber nicht die Weisheit, wie gehe ich richtig damit um. Ich bin ein Mensch, ich lasse mir nicht gerne von anderen diktieren, was ich zu tun habe. Und deshalb habe ich mich immer wieder reingekniet. Ich möchte hören auf das, was Gott sagt. Ich möchte nicht hören, was Menschen sagen. Ich möchte heute Morgen auch dir irgendwie überhaupt gar kein Diktat auferlegen. Aber ich möchte dich bitten zu fragen, dass hier so ein paar Verse geschrieben sind in diesen Kapiteln, ob du diese Verse vielleicht hier heranlässt an dein Herz, dass Gott, nicht ich, dass Gott mit dir darüber ins Gespräch kommen darf. Darf Gott mit dir ins Gespräch darüber kommen, dass er dich bittet und fragt, darf ich die Echtheit deiner Liebe zu mir prüfen? Möchtest du das zulassen, dass Gott prüft, ob alles noch in Ordnung ist, ob die Beziehung noch aufrecht ist? Das ist auch ein Punkt, was hier angestrichen hat. Darf Gott so mit dir reden, dass er sagt, du, ich möchte mit dir reden, ich möchte jetzt irgendwie in dem Punkt, wo Gott an dir dran ist, prüfen, ob deine Liebe zu mir noch echt ist, ob deine Beziehung noch da ist und aufrichtig ist. Ich kenne vieles in meinem Herzen, in meinem Leben, das dann sozusagen die Klappen runterfallen lässt, dass die Gedanken abwandern lässt. Aber es geht nicht um mich oder um irgendwas, es geht um Gott, dass Gott die Möglichkeit, so mit dir umzugehen hat. Ich wünsche das mir, dass ich immer dafür offen bin. Ich wünsche das dir, dass Gott so mit dir und mir umgehen kann. Und hier finden wir so ein paar so Worte in diesen zwei Kapiteln, die solche Punkte ansprechen, die Echtheit der Liebe zu prüfen. Mir geht das zu Herzen. Dass er anspricht, ich habe das Wort schon genannt, es geht um die Aufrichtigkeit im Geben. Das muss eine Echtheit sein. Aufrichtigkeit geht nicht, wenn man runterguckt und den anderen nicht in die Augen guckt. Es gibt keine Aufrichtigkeit, die so abgetaucht ist. Darf Gott das ansprechen in meinem Leben? Aufrichtigkeit, Echtheit. Darf Gott Lauterkeit ansprechen? Das spricht er auch an. Und zwar eine Lauterkeit der Gemeinschaft. Ich kann das jetzt nicht bis ins Letzte sagen. Ich habe das bestimmt schon mal nachgeguckt, was dieses Wort Lauterkeit alles beinhaltet. Aber das ist für mich was, was durchsichtig ist, was glasklar ist. Und wenn ich in Gottes Wort reingucke, nicht nur in dieses Wort, auch in ein anderes Wort, kommt die Lauterkeit, die Echtheit, und kommt die Aufrichtigkeit dadurch zustande, dass ich Ja dazu sage, was Gott anspricht, was im Argen liegt. Dass ich Ja dazu sage und mich drunter beuge und es vor Gott ausbreite und sage, du hast Recht und ich bin hier in den Dingen im Unrecht. Und ich darf klar sofort in der Gemeinschaft mit meinem Gott stehen, weil ich mich ins Licht seines Wortes stelle. Ich darf Gemeinschaft haben. Ich denke, was Schöneres gibt es gar nicht, wofür wir für uns erwärmen dürfen. Sehr, das, was Gott getan hat jetzt auch an den Korinthern, ist nicht nur durch die Zeilen, die der Apostel Paulus geschrieben hat, geschehen. Das ist durch Brüder geschehen, die sich haben bewegen lassen, die Reise auf sich zu nehmen von Mazedonien nach Achaia, nach Korinth, an den untersten Zipfel. Da sind Herzen von Brüdern, von Menschen, von Geschwistern bewegt worden, da hineinzuspringen, weil sie gemerkt haben, es ist Gottes Wille und ich habe eine Möglichkeit, mich einbringen zu lassen. Und diese Bereitschaft ist auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise zustande gekommen. Und nur einer dieser Brüder wird mit Namen genannt. Und ich weiß nicht, wie du diese Verse liest. Lese der zu Hause durch. Ich habe gedacht, es sind mindestens 4 Brüder, die unterwegs waren. Je nachdem, wie ich lese, lese ich 3. Und die Zahl ist offen nach oben. Ich würde jetzt von meiner Art des Lesens her sagen, es sind hier mindestens 4 Brüder mit diesem Brief, mit dieser Nachricht des Apostel Paulus unterwegs nach Korinth. Und die haben auf dem Herzen durch ihre Anwesenheit, durch ihre Gegenwart, durch das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, dieses Werk an den Korinthern anzufachen. Wollen wir mal hineinlesen, was wir lesen über diese Brüder? Und mich hat das total bewegt. Lesen wir ab Vers 16. Gott aber sei Dank, und hier ist wieder, Gott ist im Mittelpunkt. Gott ist der Wirkende. Gott ist der, das tut, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat, denn er nahm zwar das Zureden an, doch weil er noch eifriger war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Wir merken, es wiederholen sich Sachen. Wir haben aber den Bruder mit ihm gesandt, dessen Lob wegen der Verkündigung des Evangeliums durch alle Gemeinden vorbereitet ist. Aber nicht allein das, sondern er ist auch von den Gemeinden zu unserem Reisegefährten in diesem Gnadenwerk gewählt worden. Denn das von uns besorgt wird zur Herrlichkeit des Herrn selbst, und als Beweis unserer Bereitwilligkeit, denn wir suchen, das zu verhüten, dass uns jemand übel nachredet, dieser reicher Gaben wegen, die von uns besorgt wird, denn wir sind auf das Rechte bedacht, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt, den wir oft in vielen als eifrig erprobt haben, der nun aber noch viel eifriger ist durch das große Vertrauen, das er zu euch hat. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Gefährte und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Gemeinden Christi Herrlichkeit. So erbringt nun ihnen gegenüber angesichts der Gemeinden den Beweis eurer Liebe und der Berechtigung unseres Rühmens über euch. Vielleicht geht es dir wie mir. Ich kann diese Verse eine ganze Woche lesen und ich habe keinen Zugang dazu. Ich verstehe die einzelnen Zusammenhänge bis ins Letzte nicht. Ich möchte dich bitten, wenn Gott was dran ist und du merkst, du verstehst was nicht und du merkst, du wirst auch betroffen, nimm dir die Verse immer wieder vor. Lies weiter in Gottes Wort, aber wenn du merkst, dass Gott wirken möchte, nimm dir das immer wieder vor. Gott möchte irgendwann aufschließen und möchte den Reichtum dir offenbaren, der da drin steckt, in den Dingen, die du nicht verstehst. Neben meinem normalen Bibellesen habe ich diese Verse immer wieder aufgeschlagen. Ich habe eine Sehnsucht danach gehabt, dass Gott mir das öffnet, dass Gott mir das aufschließt, weil manches darin verborgen war für mich. Es war für mich bewundernswert zu sehen, wie der Apostel Paulus unterwegs war im Evangelium, dass er Brüder mitnahm, die er probte, dass er Brüder mitnahm in das Evangelium, dass er einen Wunsch hatte, dass in dem, wie er wirkt und wirkt, eine Klarheit ist gegen Gott und gegen Menschen, dass kein Schaden entsteht, dass er darauf bedacht ist, wenn er unterwegs ist mit Menschen, dass wirklich Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit im Mittelpunkt steht und nicht einfach im Großen, was breitgetreten wird. Gott, der Apostel Paulus war bedacht, dass das Miteinander und die Arbeit miteinander nicht zum Schaden diente für sein Zeugnis, dass eine Klarheit und eine Aufrichtigkeit sichtbar wird. Wir finden was von diesem Bruder, der gesandt wird, hier darum, das mit anzufachen, dass die Gaben für Jerusalem zusammengelegt wird, dass es ein Bruder war, der Gaben hatte, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Und wir finden am Ende des 9. Kapitels, dass Geben auch Geben materialer Dinge Teil ist, Anteil zu haben am Evangelium Gottes. Dass das in Verbindung steht miteinander. Es ist nichts im Leib Gottes voneinander getrennt. Das gehört mit dazu zum Evangelium. Dass wirklich ich eine Freudigkeit habe, mein Leben ganz hinzugeben, auch mein Portemonnaie und meine Gaben. Es gehört zum Evangelium dazu. Deshalb hat wahrscheinlich der Apostel Paulus diesen Bruder auserwählt. Und es sind andere Brüder, die gesandt worden sind von den Gemeinden. Und weißt du, wenn ich jemanden aussende, wenn ich sage, du mach das, ich weiß nicht, mir geht das so, ich übernehme eine Verantwortung dafür. Ich trage eine Last mit und gucke, wie geht es dem Bruder dabei, wenn er das tut. Und diese Gemeinden haben eine Last mitgetragen, vielleicht für die Familie, die zu Hause geblieben ist, dass sie versorgt ist. Also wenn ich einen Auftrag gebe, habe ich eine Verantwortung dafür und trage eine Last dafür, für das, was geschieht in diesem Auftrag. Ich kann nicht was gehen und denken, ich brauche mich nicht weiter kümmern. Apostel Paulus hat diese Last getragen und die Gemeinden, die gesandt haben, haben diese Last getragen. Wisst ihr das Schöne? Es wird von diesem einen Bruder was gesagt, der war Evangelist, von den anderen Brüdern wird gar nicht weiter reingeguckt, aber unter allem steht ein Zeugnis und das hat mich so erschüttert und erwärmt in meinem Herzen. Diese Brüder, die hingehen nach Korinth, werden von Gott bezeichnet als Christi Herrlichkeit. Da ist ein Siegel aufgedrückt, Christi Herrlichkeit. Wie kommt das zustande, dass da Brüder erwähnt werden und der Titel von denen ist Christi Herrlichkeit? Wie kommt das zustande? Wir brauchen nur 4 Kapitel zurückschauen, dass da geschrieben wird davon, der Apostel Paulus, und wir haben uns das zusammen auch angeguckt, dass wenn wir den Herrn Jesus anschauen, wenn unsere Betrachtung in unserem Leben, unsere Beschäftigung, unseren Gedanken, das ist auf den Herrn Jesus zu schauen, auf die Herrlichkeit des Herrn Jesus, dann werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in seine Herrlichkeit. Es sind Menschen, es sind Brüder, deren Leben damit übereinkommt, den Herrn Jesus anzukommen. Und jetzt bleibt was übrig, Christi Herrlichkeit. Und weißt du, es ist was mir aufgegangen, was mich noch mehr irgendwie froh gemacht hat. Weißt du, du hast etwas verloren durch den Sündenfall. Du hast etwas verloren durch den Sündenfall. Du hast was verloren, die Ebenbildlichkeit Gottes. Menschen sind geschaffen worden im Ebenbild Gottes. Und das durch das Anschauen der Herrlichkeit des Herrn Jesus kommt etwas zurück in dein und in mein Leben von der Ebenbildlichkeit Gottes. Es kommt Christi Herrlichkeit zurück in das Leben hinein. Du kommst wieder in das hinein, wo Gott dich für geschaffen hat, sein Ebenbild weiterzugeben, sein Ebenbild weiterzustrahlen. Und hier sind Brüder genannt, ohne Namen. Es bleibt nichts zurück außer Christi Herrlichkeit. Ein Wunsch für dein Leben und ein Wunsch für mein Leben. Es geht nicht um unseren Namen, es geht um Christi Herrlichkeit. Und wisst ihr, es hat mich auch beeindruckt, wenn wir das dann am Ende im Kapitel 4 lesen. Es gibt ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Es gibt ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit, was zurückbleibt in der Ewigkeit davon. Vieles von den Dingen hat keine Bedeutung mehr, von den Dingen, wo wir uns mit beschäftigen, was wir tun. Aber das Anschauen der Person des Herrn Jesus, das dadurch verändert zu werden, das auszuhalten auch, dass etwas in mir spiegelt, wo ich merken muss, ich muss mich korrigieren. Da hineinzutreten, bringt ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit, was wir wiederfinden in der Ewigkeit. Welcher Reichtum wird uns ja aufgeschlüsselt? Und mit welchem Reichtum gehen diese Brüder nach Korinth, um das Werk Gottes zu tun? Welche Möglichkeit haben wir mit einem Reichtum Gottes, miteinander unterwegs zu sein, ihn anzuschauen, sein Wort anzuschauen und damit in Bedacht und Behutsamkeit gegenüber Menschen und dem Herrn unterwegs zu sein, das weiterzutragen an andere. Das, was Gott uns aufs Herz legt. Und wir merken, ich glaube, ich will da gar nicht so viel Wert drauf legen, die Dinge irgendwie auch fortzusetzen, aber einen kleinen Blick vielleicht noch drauf zu werfen, in welcher Art und Weise Gott dann über das redet, wie die Korinther zusammenlegen sollen und wie die Korinther tätig werden sollen. Ich möchte Kapitel 9 ab Vers 6 ein paar Verse noch lesen. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreich zu geben. Ich lese jetzt einfach das Kapitel zu Ende, weil ich denke, das ist so schön. Es sind 2 Sachen angesprochen. Ich halte inne, das Geben und dann wird was angesprochen und hört dann zu, was dieses Geben an Gemeinschaft auch mit den Geschwistern aussagt in Jerusalem. Vers 8. Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht, zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch die Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viel Danksagung zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Ich möchte kurz diese beiden Punkte irgendwie noch weiter ausführen. Es wird was geschrien von Säen und Ernten. Und dieser Zustand des Säens und des Erntens muss ich dran denken an das Volk Israel, als es aus der Gefangenschaft kommt, und der Psalm 126, ein kurzer Psalm, redet davon. Stell dir mal vor, gefangen, weggeführt wegen der Schuld und Sünde in Knechtschaften, jetzt durften sie zurückkehren, das Volk Israel, in ihr Land hinein. Und dann wird was geschrieben davon, dass sie unter Tränen säten. Sie kommen zurück in ihr Land und hatten vielleicht ein wenig Saatgut. Und sie mussten entscheiden, was ist notwendig für den heutigen Bedarf und was lege ich in den Acker, dass ich morgen zu essen habe. Sie haben mit Tränen gesät. Jeder Korn fehlte heute an Speise, was sie in den Acker legten. Aber es diente zur Freude der Ernte, wenn das, was gesät worden ist, aufgeht, die unter Tränen säten. Und ich muss an die Mazedonier denken. Gott hat sie herausgeführt aus der Gefangenschaft der Sünde, aus der Knechtschaft. Er hat sie herausgeführt in die Gegenwart, in die Gemeinschaft Gottes. Und was haben sie in ihrem Herzen, in diesem neuen Land mit in der Gemeinde Gottes zu sein? Alles auszusäen, alles hinzugeben, aus dem Mangel reich wegzugeben, weil sie das neue Land sehen. Siehst du nur das Irdische oder siehst du dieses neue Land, wo Gott dich hineingestellt hat, dieses himmlische Erbe, diese Gemeinschaft der Gläubigen, sein Leib, wo Gott dich reingestellt hat? Und da waren die Mazedonier bereit zu säen und hinein zu investieren. Ich habe gedacht, das ist so ein frohmachendes Beispiel, da die Israeliten anzusehen und auch anzusehen, die Geschwister in Jerusalem, die Gott reich beschenkt, weil sie auch reich gegeben haben. Und ein kleiner Blick, und ich will das gar nicht platttrampeln oder irgendwie weiter irgendwie das ausbreiten oder da drauf drücken. Ich finde, was dann so in diesen Versen, so nach Vers 11 oder ab Vers 11 gesagt wird, dann merken wir, wie in allem Gott in den Mittelpunkt gerückt wird. Gott gibt und es wird ein Dienst besorgt, und dieser Dienst, der bringt Danksagung in Jerusalem. Der bringt Danksagung Gott gegenüber, der Geber aller Gaben ist. Und es bewirkt etwas, was du und ich, glaube ich, nicht verachten sollten. Da fangen jetzt die Geschwister in Jerusalem an zu beten für die Geschwister in Korinth und Mazedonien, die Gaben zusammengelegen hat. Es ist ein Anliegen, sie Gott anzubefehlen. Und ich glaube, es gibt nichts mehr, was wirksam werden kann in meinem Leben, in deinem Leben, dass es Geschwister gibt, die für dich und für mich beten. Und hier wird was in Gang gesetzt, einer Lebendigkeit eines Leibes. Gott steht im Mittelpunkt. Und die Geschwister treten füreinander ein. Im Geben, im Beten, zur Ehre Gottes. Und ich finde, das ist so reichmachend. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Und diese Gabe Gottes haben wir uns in Vers 8 das letzte Mal vor einem halben Jahr auch angeguckt. Der reich war, um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Der Jesus steht in allem im Mittelpunkt. Er ist der Ich Bin. Er ist der, der das Leben ist. Und an ihn dürfen wir uns hängen und klammern, aber dürfen auch gucken, wo er uns gebrauchen möchte, wo er uns anfachen möchte, im Eifer für ihn unterwegs zu sein. In Liebe, freiwillig. Alle Dinge, die er angesprochen, alles, was hier geschehen ist, ist aus eigenem Antrieb gekommen. Und auch das Geben sollte der Überlegung in den Gedanken zu sagen, jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, es bedarf deines Willens, nicht irgendeiner äußeren Beeinflussung. Es geht um dich. Wo möchtest du dich mit einbringen im Reich Gottes? Wo möchtest du dich gebrauchen aus eigenem Antrieb? Und ich finde, das ist eine wunderbare Art und Weise, wie Gott das anspricht. Nicht wie ich das vielleicht jetzt hier darlege. Gott, die Ehre darüber.